Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, morgen ist der Heilige Abend. Meine Frage, sind Sie bereit? Ist schon alles fertig? Oder wartet zu Hause der kleine Arbeitsmarathon, wenn Sie nach Hause kommen? So noch 30 Stunden für den Baumeinkauf, möglicherweise noch fürs Putzen und das Kochen und so weiter und so fort. Auf das Gottes Sohn kommen kann, ja, kommen darf. Und dann natürlich die nächste Frage. Freut ihr euch, freuen Sie sich auf das Fest? Oder gibt es vielleicht auch den ein oder anderen unter uns, der vielleicht ein bisschen Angst hat vor diesen Tagen? Stille Tage, einsame Tage, wo man froh ist, wenn sie vorbei sind. Gerade dann, wenn man vielleicht auch im letzten Jahr einen lieben Menschen hat gehen lassen müssen. Es ist schon seltsam, dass dieser eine Tag im Jahr uns so aufscheucht in unserer Lebenswirklichkeit. Wie weit er uns inhaltlich berührt, lasse ich mal offen. Der heutige Predigttext schiebt sich wie ein Doppelpunkt in diese vorweihnachtliche Zeit. Mitten im Vorbereiten auf das Fest, auf die Geburt Jesu, werden wir erst einmal zurückversetzt. Biologisch um 9 Monate. Lukas geht ganz an den Anfang, erinnert uns an dass die Geschichte Jesu mit einem Wunder beginnt. Das Wunder fängt früh an. Das Wunder, dass Gott beschließt, Mensch zu werden und dieser Welt Rettung und Heil zu schenken. Wirklicher als wirklicher Mensch, als wirklicher Gott. Über die Frage dieser beiden Wirklichkeiten hat man in der Christenheit viel diskutiert. Genauso auch um die Frage der Jungfrauengeburt. Auch hier geht es letztlich um 2 gleichberechtigte Wirklichkeiten. Aber diese beiden Fragen sollen uns vor Weihnachten nicht bewegen. Im Gegensatz zu der Zeitansage, die darin steckt. Zeitansage heißt immer, es gibt ein Davor und ein Danach. Im Krankenhaus, gerade in den Intensivstationen, kenne ich das nur zu gut. Zeitansage, es gibt ein Davor, es gibt ein Danach. Lukas, der sein Evangelium etwa zwischen 60 und 80 nach Christi Geburt, also so um die Zeit der Zerstörung des Tempels, geschrieben hat, bietet diese Geschichte als Verstehenshilfe an. Das Leben Jesu kennt er aus den Geschichten, die er gehört hat, die er gesammelt hat. Lukas glaubt und bekennt den Gekreuzigten, der auferstanden ist. Doch wer eine Biografie schreibt, der will doch die ganze Geschichte erzählen. Und so schreibt Lukas über den Anfang. Er erzählt 1-2 Generationen danach, wie es möglich war, dass das Wunder beginnen konnte. Er beschreibt die 2 Wirklichkeiten, Gott und Mensch, in der Form einer Erzählung. Sie begegnen sich in der Gestalt des Engels Gabriel und einer Frau, Maria aus Nazareth, von der Lukas weiß, es war Jesu Mutter. Er weiß auch noch von den verwandtschaftlichen Beziehungen zu Elisabeth, die noch die Bedeutung der Geburt des Jesuskindes unterstreicht. Mit dieser Begegnung beginnt die Geschichte Jesu hier in unserer Welt. Und ich lese einige Verse, die in dem Fall nicht auf dem Blatt abgedruckt sind, aus dem 1. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dort heißt es, und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die da heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die war vertraut mit einem Mann mit dem Namen Josef vom Haus David. Und die Jungfrau, sie hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßest seist du, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und den sollst du Jesus nennen. Der wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Der Engel Gottes, Gabriel, oberster Wächter am Paradies, trifft irgendwo im Nirgendwo diese junge Frau Maria, die letztlich nicht älter ist als ihr Konfirmanden damals. Ich stelle mir vor, Raum und Zeit außer Acht lassend, Gabriel trifft hier in Darmstadt auf eine Frau in den 20ern, vielleicht auch in den 40ern oder, wenn wir medizinisch soweit wären, einen Mann in den 30ern oder älter. Wahrscheinlich wäre es erstmal schwierig, diesen Menschen zu erreichen. Die einen haben erstmal ein Stöpsel im Ohr, die nächsten den Blick auf das Smartphone, die nächsten sitzen vor dem Fernseher oder dem PC-Monitor. Einfach mal etwas karikierend ausgedrückt. Ob sie ihn überhaupt hörten? Ob sie seine Anwesenheit überhaupt registrierten? Und das Nächste, wenn Gabriel überhaupt die Möglichkeit hatte, Gehör zu finden, nehmen wir mal an, das hätte geklappt. Gabriel hätte diesen Menschen Darmstadt 2018 erreicht. Welche Mentalität haben wir hier im Augenblick in Deutschland? Meine Beobachtung: eher planend, bauend, bewahrend für die Ewigkeit. Wenn es vielleicht aus religiösen Gründen überhaupt relevant ist, dann folgen die Risikoanalysen, Erfolgschancen werden geprüft und letztlich die Frage gestellt nach den eigenen Kompetenzen und den Stärken, ob die zu diesem Ziel, Geburt eines Kindes, passen. Und dann die nächste Frage natürlich: Bringt das überhaupt den Nutzen? Und wie groß ist die Gefahr eines Scheiterns? Welche Unannehmlichkeiten müsste ich mich vielleicht sogar verändern, einschränken? Was ist damit verbunden? Aber sind nicht viele zu satt und kämen auch als religiös Engagierte wie Distanzierte selbst bei der klarsten Ansage des Gabriel nicht in Wallung, geschweige denn in Bewegung? Viele Menschen, so meine Vermutung, würden sie mit der Anfrage des Gabriel konfrontiert werden, würden die Größe der Herausforderung sehen, aber sie hätten wahrscheinlich wenig Vertrauen darin, dass es darüber hinaus zum großen Durchbruch käme oder zu etwas Größerem führen könnte. Anders gesagt, wenn Gabriel heute Morgen oder heute Morgen vor 9 Monaten nach Darmstadt gekommen wäre, meine Vermutung, er hätte sich eher einen Korb eingefangen. Und so insgeheim möchte ich jedem die Frage mal selbst mitgeben: Wie hätten wir darauf geantwortet, wenn da Gabriel zu uns in den Raum gekommen wäre? Ich nehme im Augenblick eher wahr, vergangene Erfolge, es geht doch so Situationen, lassen von uns hierzulande viele in eine Weiter-so-Haltung übergehen. Ohne besondere Lust, ohne besondere Schmerzen, aber dann wird sich auch nichts Grundsätzliches ändern. Keine oder nur einschränkende Gedanken an Weiterentwicklung sind maßgeblicher Teil unserer Wirklichkeit Ende 2018. Wenn ich da schaue, in unsere Unternehmen, in unsere Gesellschaft oder auch in viele unserer Kirchengemeinden. Je nachdem legen wir noch den Fokus darauf, das, was wir haben, zu optimieren oder ruhig zu halten, oder wir verhindern Ärgernisse. Dabei ist die politische Leitfarbe austauschbar. Doch ist dies gut so? Kann man damit Zukunft gestalten? Erst recht Gottes Zukunft mitgestalten. In Zeiten, da sich unsere Welt so schnell und agil verändert, kann das Erfolgreiche von gestern schon das Tote von morgen sein, und das massenweise. Ein Vorgeschmack darauf erhält, wer nach Deutschland mit den Augen von China ausschaut oder von Amerika, mit Hilfe von Internet und künstlicher Intelligenz auf Europa schauend. Aber wer macht das schon? Hierzulande haben die meisten Entscheider in Politik und Kirche und so mancher Unternehmer und mancher Arbeitnehmer, haben sie den Weckruf gehört, geschweige denn verstanden? Vielmehr, man gibt sich doch eher der Illusion hin, solange es läuft, kann man beim Bestehenden bleiben. Ein fataler Trugschluss, der sich hoffentlich in der nächsten Generation nicht als Ende einstellen wird, im Sinne von Temple Down. Die Deutschen, wir sind oft prädestiniert dafür, uns erst dann wirklich zu bewegen, wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen. Und dann geschieht das meistens recht knackig, ruckartig. Aber wäre es nicht vielleicht viel besser, wenn wir uns schon vorher aus unserer Komfortzone heraus entwickeln, etwas probieren würden? Uns verschiedene Optionen erarbeiten, zusagen würden, um uns dann für das Beste zu entscheiden? Manchmal glaube ich, wir begründen das Festhalten an dem Bestehenden lieber damit, es läuft doch, auch wenn sich die ersten Boten des Endes einer erfolgreichen Zeit bereits ankündigen. Also, als ob wir Gabriel gehört und gesehen hätten. Ich lasse es bewusst offen. Hier ist uns die biblische Maria meilenweit voraus. Sie ist bereit. Sie ist offen. Sie ist ansprechbar. Sie sieht die Segnung ihres Berufenseins, die epochale Wertigkeit der Berufung, unterstrichen von Elisabeth, einfach die Chance des Zukünftigen vor sich. Und sie wird Teil eines ganz Großen. Sie wird zukünftig Geschichte schreiben. Jetzt komme ich auf den zweiten Teil des Predigttextes. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist, und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut diejenigen, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron, er erhebt die Niedrigen, die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Bei diesem Text spüre ich Begeisterung, Begeisterung für das Neue, die Ehre, eine besondere Würde und Hoffnung, die sich für Maria damit verbindet. Neugier, eine ganz besondere und eine persönliche, und das Vertrauen, selbst wenn es schief gehen könnte. Es hat alles seinen Sinn, es ergibt eine neue Chance. Da ist heilvolle Zukunft drin. Müssen wir 2018 in Darmstadt erst die Abwärtsspirale spüren, wenn wir vorher den Weckruf nicht beachtet haben, um unsere Komfortzone zu verlassen? Und ist dies für unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und für den Einzelnen nicht extrem gefährlich? Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, dann kann jeder Schritt der falsche sein. Ein Fehler, ein Todesstoß. Fake News tun ihr Übriges. Und blickt man sich aktuell um, sei es die Gesellschaft, sei es die Kirche, sei es die Unternehmen, und da sage ich einfach nur mal die Autoindustrie, die Finanzindustrie, Energie, IT, alle scheinen eher ihre Ziele der Vergangenheit zu leben. Weiter so, statt Vision der Zukunft. Digitalisierung, Leben 4.0, ist etwas anderes als ein Schaukasten mit WLAN, um es mal etwas spöttisch zu sagen. Ich glaube, der Engel hätte einen schweren Stand. Wir brauchen die Vision der Zukunft. Aktuell sind unsere Kassen noch gefüllt. Jetzt, wo der Engel zu uns nach Darmstadt käme, jetzt bestünde vielleicht noch die Möglichkeit, zu neuen Ufern aufzubrechen. Auch wenn wir es nicht gewohnt sind, uns von Spannendem, Interessanten und Neuen so angezogen zu fühlen, dass wir jetzt mit kleinen Projekten einfach mal starten. Vielmehr warten in Deutschland 2018 viele Menschen ab, bis sie vielleicht eine Rechtfertigung, vielleicht auch eine Erlaubnis dafür haben, dass sie Neues wagen dürfen, Neues wagen müssen. Sonst grüßt das tägliche Murmeltier. Ganz klar, ein Weg, ohne dabei in die Verantwortung zu gehen und die notwendigen Schritte der Weiterentwicklung ernsthaft anzugehen, da wird nichts draus. Da bleiben wir in behaglicher Wohlfühlatmosphäre, garniert mit Weihnachtsliedern, die wir vielleicht auch nicht mehr hören wollen. Die Anfrage des Engels, sie steht im Raum. Ich könnte auch sagen, während der Baum brennt. Ich könnte noch ganz andere Bereiche ausleuchten, wie Arbeit, Gesellschaft 4.0, Deutsche gegen chinesische Ethik, künstliche Intelligenz, Altersarmut, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Umwelt. Aber ich möchte zu der biblischen Maria zurück. Sie, die junge Frau, wie sie Lukas hier beschreibt, sie hat nicht nur die Herausforderung gehört, sie hat sie angenommen, sie ist voller Jubel und festlicher Stimmung. Da ist Lebendigkeit, da ist Veränderung zum Guten, da beginnt Zukunft. Und auch wenn Maria noch gar nichts vorbereitet hat, sie ist bereit und mit heutigen Worten, sie startet durch. Amen. Singen wir gemeinsam das Lied Nummer 11, die ersten 4 Strophen.